Die Kinder vom Leserhof, Kapitel 2. Auf der Weide. In den Sommermonaten war der Schulunterricht aufgehoben. Da gab es so vielerlei in Feld und Wiesen zu tun, wobei die Kinder mithelfen konnten, dass erst im Spätherbst die Pflichten der Schule wieder aufgenommen werden konnten. Am Montagmorgen in aller Frühe, als die Sonne erst die Spitzen der Berge gerötet hatte, aber noch nicht über die waldige Höhe emporgestiegen war, stürzte Steffeli schon, sauber gewaschen und angezogen, in Vinzis Kammer und fand ihn noch in tiefem Schlafe liegen. »Vinzi, schnell, wach auf!« schrie es ihn an. »Der Knecht hat schon die Kühe zur Tränke geführt und der Vater hat gesagt, sobald wir mit dem Morgenessen fertig sind, müssen wir dem Knecht nach auf die Weide hinaus, dass er zur Arbeit zurückkommen kann. Dann müssen wir den ganzen Tag die Kühe hüten und auch zum Mittagessen dürfen wir nicht fort, weil es von der oberen Weide zu weit wäre. Wir essen dann draußen. Das ist dann recht lustig. Mach nur schnell!« Vinzi war unterdessen erwacht und schaute nun mit seinen großen, dunklen Augen wie halb im Traum nach der Schwester hin. »Mach doch schnell, Vinzi, und komm«, sagte Steffeli drängend. »Der Vater sitzt schon am Tisch und die Mutter hat schon den Kaffee hineingetragen. Und wenn der Vater bös wird, dass wir nicht kommen, so ist es nicht mehr lustig. Mach doch schnell!« Jetzt lief Steffeli davon. Vinzi hatte die Wahrheit von Steffelis Worten erkannt und war aus dem Bett gesprungen. In wirklich kurzer Zeit trat er zum Auszug fertig in die Stube. Hier hatte er auch schon seinen bereitstehenden Milchkaffee hinuntergeschluckt und sein Brot in die Tasche gesteckt, bevor noch eins von den drei anderen sein Frühstück nur halb beendet hatte. Der Vater schaute auf den Buben, als dächte er bei sich, er kann doch noch recht flink sein, wenn er bei der Sache ist, vielleicht kommt er doch noch zurecht. Die Mutter hatte das Mittagessen für die Kinder schön in einen kleinen Korb gepackt und hängte diesen jetzt Vinzi um die Schultern. Nun ging's hinaus. Vater und Mutter gingen auch noch mit. »Pass auf, Vinzi, dass keine von den Kühen über den Bach kommt«, rief der Vater noch nach. »Und gebt auch Acht, dass ihr nicht selbst dem Bache zu nahe kommt, wo er reißend ist«, rief die Mutter nach. »Ja, ja«, tönten fröhlich die Stimmen der beiden zurück, und nun ging es rasch vorwärts der Weide zu. Sobald sie da angekommen waren, erhob Steffeli ein großes Schreien und Rufen. Es hatte nicht vergessen, dass der Knecht alsbald an die Arbeit zurück musste, sobald sie zum Hüten der Kühe da waren. Er hörte lange nichts, denn er war drüben am Bach, und der rauschte laut. Aber Steffeli gab nicht nach, bis er die schreienden Rufe hörte und dann auch gleich verstand, was sie bedeuteten und davonlief. Nun müssen wir aufpassen, dass die Kühe auch schön auf der eigenen Wiese bleiben und das Schwärzeli nicht immer Sprünge macht. Denn es muss auch fressen, sonst wird es mager, sagte Steffeli. Komm, Vinzi, wir wollen uns dort unter den Baum setzen. Der Sack muss auch im Schatten liegen, sonst wird das Brot ganz dürr. Vinzi, der sich schon gelagert hatte, stand auf und folgte Steffeli zum Baum hinüber und sah zu, wie es sorgsam das Säckchen im Schatten der breiten Äste barg. Nun setzte es sich auf den Boden, der, von Sonne und Wind schön getrocknet, jetzt im kühlen Schatten der breiten Baumäste lag. Vinzi hatte sich auch hingesetzt. Jetzt rauschte der frische Morgenwind durch die Zweige und über die Weide hin weiter und weiter, bis er in tiefen Tönen in der Ferne verhallte. Wieder kam das Rauschen durch die Zweige und Steffeli war eben aufgesprungen. Wie ein abgeschossener Pfeil stürzte es davon. Vor ihm her mit aufgehobenem Schwanze rannte das glänzend schwarze Rind in hohen Sprüngen dem Bache zu. »Schwärzeli, Schwärzeli«, rief das Kind einmal ums andere. »Schwärzeli, wart mir doch!« Aber das übermütige Tierlein machte immer höhere Sprünge. Jetzt war es dem Bach schon ganz nahe. »Wenn es hineinspränge, es könnte ja ertrinken«, dachte Steffeli mit Schrecken. Dort war gerade die Stelle, vor der die Mutter gewarnt hatte. Schwärzeli! Rief das Kind jetzt so laut und gebieterisch in seiner Aufregung, dass es weithin hallte und das Echo zurückrief. Schwärzeli! Schwärzeli! Plötzlich stand der Flüchtling still und schaute sich um. Atemlos kam Steffeli dahergerannt. Das Tierlein stand jetzt ganz still und wartete ruhig die Ankunft seiner Herrin ab. »Du böses Schwärzeli, du, mich so zu erschrecken«, rief Steffeli aus. Nun es mit seiner Hand fest den Strick erfasst hatte, an dem die kleine Schelle an Schwärzelis Hals befestigt war. »Wart nur, wenn du so garstig willst sein, bring ich dir auch kein Salz mehr, das du so gern leckst, wie wenn es Zucker wäre.« Das Schwärzeli rieb jetzt zärtlich seinen Kopf an Steffelis Schulter, als wollte es sagen, es war nicht bös gemeint, es war ebenso lustig, so über die ganze Weide hinzurennen, ohne abzusetzen. Nun zogen die beiden miteinander friedlich wieder dem Platze zu, der für diesmal zum Abweiden bestimmt war. Auf dem halben Weg dahin kam ihnen der Vinzi entgegen. Ganz verwundert fragte er, »Warum bist du denn auf einmal fortgegangen, Steffeli?« Steffeli war doch sehr erstaunt, dass er von allem, was vorgegangen war, nichts gemerkt hatte, obschon es ja wusste, wie es dem Vinzi oft erging. Es erzählte ihm nun von seiner Jagd und seinem Schrecken. »So geh, Schwärzeli, und tu nun recht«, sagte Steffeli und ließ den Strick los, den es bis jetzt festgehalten hatte. Nun folgte es dem Vinzi. Kaum aber hatte es sich neben ihm niedergelassen, so sprang es wieder auf und Vinzi mit ihm. Diesmal hatten sie zur gleichen Zeit entdeckt, dass die Braune bis zur Hecke gewandert war, die die Grenze gegen eine fremde Weide bildete und dort an den Latten herumstieß, um hinüberzukommen. Nun liefen sie beide, die Braune musste zurückgeholt werden. Das war bald geschehen. Die Braune wanderte ganz bedächtig wieder dem erlaubten Boden zu. Steffeli hatte ein Plätzchen entdeckt, wo sich hinzusetzen besonders schön sein musste, denn die kleinen roten Steinnelken nickten fröhlich ringsum. »Komm, hier wollen wir bleiben, Vinzi!« Eine friedliche Stille lag jetzt auf der ganzen Weide. In aller Ruhe zogen die Kühe grasend ihres Weges. Schwärzeli einmal voran, einmal hinterdrein, aber mit ordentlichem Gange, ohne hohe Sprünge, nur dann und wann sich ein wenig in Trab setzend, wenn die Stelle wieder gewechselt sein musste. Vergnügt schauten die Kinder in den sonnigen Morgen hinaus. Nach einer Weile des stillen Genusses, sagte Steffeli, »Am liebsten wollte ich mein ganzes Leben lang ein Kuhhirt sein. Du nicht auch, Vinzi?«
»Nein, das wollte ich nicht«, antwortete er.
»Welchen wolltest du denn am liebsten?«, wollte Steffeli wissen.
Vinzi sann erst ein wenig nach, dann sagte er, »Ich weiß nicht, welcher Beruf das wäre, in dem ich tun könnte, was ich am liebsten tue.«
»Was tust du denn am allerliebsten?«
»Das habe ich noch gar nicht gesehen«, sagte Steffeli verwundert, dass es davon noch nichts wusste.
»Am liebsten mag ich zuhören, wie die Glocken tönen und wie es in den Zweigen der Bäume tönt und von den Bergen herunter und allenthalben. Hörst du? Hörst du, wie es leise um uns singt? Hörst du's?«
Vinzis Augen wurden immer größer und glänzender, wie er hinhorchte.
Steffeli spitzte die Ohren. »Das sind ja nur die Mücken, die summen«, sagte es jetzt etwas abschätzig. Vinzi fuhr fort. »Und wenn es dann so schön klingt, dann möchte ich es ganz fest im Sinn halten und dann möchte ich es auch wieder heraussingen und anders nachmachen. Ich denke mir dann immer aus, wie ich es machen könnte.«
»Das gibt ja gar keinen Beruf«, unterbrach ihn Steffeli.
»Ja, ich glaube es auch«, sagte Vinzi ziemlich verzagt. »Aber ich muss doch immer daran denken.«
»Nun wollen wir von etwas anderem reden«, sagte die Schwester jetzt entschlossen. Doch bevor noch eine neue Unterhaltung angebahnt war, sprang Steffeli vom Boden auf und »Vinzi, Vinzi!« Schreiend stürzte es davon. Vinzi schaute empor. Jetzt rannte auch er aus allen Kräften derselben Stelle zu. Am Ende der Weide führte ein hölzerner Steg über den Bach. Eben hatte eine Gesellschaft von Fremden sich genaht, um ihn zu überschreiten. Mit wütendem Gebell hatte ein kleiner Hund sich von den Wandernden losgemacht und sich auf die Weide mitten unter die Kühe gestürzt, die er, immer ärgerkläffend, nach allen Seiten hin verfolgte. Die geängsteten Tiere flohen in ihrem Schrecken eins dahin, das andere dorthin. Das Schwärzeli galoppierte mit seinem hoch erhobenen Schwanz kreuz und quer, was den Kläffer zu immer wütenderen Angriffen reizte. Steffeli lief den Kühen nach, um sie zu beruhigen. Vinzi aber stürzte sogleich dem Hund entgegen und hieb mit seiner Peitsche so wirksam auf ihn los, dass er plötzlich kehrt machte und mit Geheul der verschwindenden Gesellschaft nachrannte. Das war ein so erhitzendes Stück Arbeit gewesen, dass beide Kinder, nun die beruhigten Kühe in Frieden weiter grasend, ohne Abrede dem großen Baum zuliefen und sich hier in dem wohltuenden Schatten auf den Boden warfen. Erst mussten sie beide wieder recht zu Atem kommen und die große Erhitzung durch das kühlende Fächeln der Zweige verwehen lassen. Jetzt richtete Vinzi sich ein wenig auf und sagte: »Dort unten bei der Weide hat eine feuerrote Blume so prächtig geleuchtet und so groß sah sie von weitem aus, wie ich noch keine gesehen habe. Wenn es nicht so weit wäre, ich liefe gleich noch einmal hin, sie zu holen, aber jetzt wird's heiß.« »Die will ich schon finden«, sagte Steffeli entschlossen. Nun wollte Vinzi sich doch noch anbieten, die Blume zu holen, aber es war unterdessen schon so weit weggerannt, dass er kaum noch nachgekommen wäre. So blieb er sitzen und, nun die Mittagsglocke vom Dorf herauf ertönte, vergaß er auch alles andere darüber und lauschte dem Klang. »Da hast du die Blume«, ertönte es plötzlich neben ihm, und Steffeli legte ein hochrotes Tuch vor den Bruder hin. Die vermeintliche Blume schaute er nachdenklich an. Ja, es war dasselbe Rot, das seine Blume hatte. Es musste sie wohl sein. Aber noch etwas beschäftigte ihn. Dieses Tuch hatte er schon einmal gesehen. Wo war das denn? »Oh, nun weiß ich's«, rief er plötzlich aus. »An dem Sessel, auf dem das fremde Kind saß, beim Haus der Frau Troll hing das Tuch. Dem Kinde muss es gehören.« Nun erinnerte sich auch Steffeli daran, dort etwas Rotes gesehen zu haben, und dazu fiel ihm ein, dass es in der Gesellschaft der Herren, die über den Steg gegangen, auch Kinder gesehen hatte. So waren es wohl die beiden von gestern. Nun fing Vinzi an zu beratschlagen, was mit dem Tuch zu tun sei. Er meinte, was man gefunden habe, müsse man sogleich zurückerstatten. Am besten sei darum, er laufe gleich nach dem Hause der Frau Troll und bringe den Fund hin. Davon wollte aber Steffeli nichts wissen. Es behauptete, nun sei die Zeit des Mittagessens da. Vinzi empfand plötzlich einen großen Hunger, der ihm bewies, dass Steffeli im Recht war. So ging er gleich ans Werk, sammelte rasch alle dünnen Reiser unter dem Baum und ringsumher zusammen, schichtete sie ordentlich aufeinander und zündete sie an. Die Flamme schlug gleich hoch empor, so trocken war das Holz. Steffeli hatte unterdessen den Grasboden zu einer ganz appetitlichen Tafel umgewandelt. Da lagen ausgebreitet zwei große Brotschnitten, schön mit gelber Butter gestrichen, zwei schneeweiße Eier, die hatte die Mutter daheim gekocht, so dass man sie nur zu schälen brauchte. Nun brachte Steffeli den Sack nahe zum Feuer heran, um den rechten Augenblick abzuwarten. Als dann das Holz niedergebrannt war und nur noch kleine Flämmchen aufzuckten, holte Steffeli die sauber gewaschenen runden Kartoffeln aus dem Sack hervor und legte eine nach der anderen auf die glühenden Kohlen. Bald schmorten und dampften die dann so einladend, dass die Kinder erwartungsvoll sich hinsetzen und dem erwünschten Augenblick entgegensahen. Nun war er gekommen. Aus der verglühenden Asche wurden die Kartoffeln mit den Weidenrütchen herausgeholt, und sobald die erste Hitze ein wenig nachgelassen hatte, wurde hineingebissen, weiter und weiter, und die festgebackene Kruste war das Beste daran. Aber was noch übrig blieb, war auch nicht zu verachten. Die Kühe hatten bis jetzt so fleißig fortgeweidet, dass sie ein wenig ausruhen mussten. Eine nach der anderen legte sich an einer schönen sonnigen Stelle auf den Boden nieder, sogar das Schwärzeli hatte sich geruhig niedergelassen. Die Kinder hatten ihren Platz unter dem Baum wieder schön gesäubert. Nun saßen sie still und vergnüglich die Weide überblickend, die jetzt so friedlich aussah. »Nun könnte ich am besten das gefundene Tuch zurückbringen«, sagte Vinzi nach einer Weile. »Sie bleiben jetzt gewiss alle ruhig liegen, bis ich wiederkomme. Meinst du nicht auch?« »Das kannst du gut tun«, erwiderte Steffeli. Vinzi ergriff nun das rote Tuch, das Steffeli schön zusammengefaltet hatte, und lief davon. Eine gute Viertelstunde brauchte er trotz seines Rennens, bis er vor dem Hause der Frau Troll stand. Die Haustür stand offen. Drinnen war alles still. Er stieg die Treppe hinauf. Jetzt hörte er ganz nah und deutlich eine lustige Melodie erklingen. Dort kam sie heraus, wo die Türe nicht ganz verschlossen war. Er trat ganz nah heran und drückte sein Ohr an die Tür, um recht zu hören. Da diese aber wirklich nicht fest geschlossen war, sprang sie plötzlich auf. Denn Vinzi hatte, in seiner Begierde zu hören, den Kopf sehr stark daran gedrückt. Augenblicklich kehrte die kleine Musikantin, die da drinnen auf einem hohen Stühlchen am tönenden Instrument saß, sich um, und wie sie nun den Vinzi erblickte, der ganz erschrocken dastand, sprang sie vom Stuhl herunter und kam rasch auf ihn zu. »Oh, hast du mein Tuch gefunden und bringst mir's schon zurück?« rief sie befriedigt aus, als sie das rote Tuch in Vinzis Hand erblickte. »Das ist so gut für mich. Fräulein Landrat hat mich schon so ausgezankt und hat gesagt, zur Strafe, dass ich nicht aufgepasst habe, soll ich den ganzen Weg noch einmal machen, den ich heute mit meinem Papa und den anderen Herren gemacht habe, und mein Tuch suchen, und es ist so weit, und sie wollte nicht mitkommen, und jetzt muss ich das nicht tun. Nun aber will ich dir auch einen Finderlohn geben. Was willst du am liebsten haben?« Vinzi stand immer noch vor der Tür und schaute noch ganz überrascht das Kind an, das solche Musik hervorbringen konnte und nun so freundlich zu ihm sprach, als hätten sie sich schon lange gekannt. Er zögerte mit seiner Antwort, endlich sagte er ein wenig zaghaft, »Kann ich wünschen, was ich will?«
»Ja, das kannst du«, entgegnete die neue Bekannte sehr bestimmt. »Aber weißt du«, fuhr sie gleich fort, »nur etwas, was ich dir geben kann, nicht etwa ein Schiff oder ein lebendiges Ross.«
»Nein, nein, das meine ich nicht«, sagte Vinzi abwehrend, »ich wollte nur gern noch einmal die Musik hören.«
»Die Musik? Meinst du das, was ich gespielt habe, wie du kamst? Das ist eigentlich kein Geschenk.« »Wie heißest du denn?« unterbrach die Sprechende plötzlich ihren Gedankengang. Vinzi nannte seinen Namen.
»So, und ich heiße Alida Tornau«, fuhr sie fort. »Ich habe üben müssen, und weil das schrecklich langweilig ist, so spiele ich dann zwischendurch eins von den kleinen Stücken. Musst du auch üben?«
»Was ist üben?« fragte Vinzi.
»Oh, du weißt das nicht?«
»Dann hast du's gut«, rief Alida aus. »Siehst du, üben ist ganz still sitzen auf einem runden Stuhl und immerfort mit den Händen auf einem Klavier erst hinaufspielen und dann wieder hinunter. Das ist die Tonleiter. Und dann nachher 30-mal die gleichen Töne vorwärts und dann rückwärts spielen. Das ist Fingerübung.«
»Aber wie hast du denn gelernt, das schöne Stück zu spielen?« fragte Vinzi, der mit großer Spannung den Mitteilungen folgte.
»Das kann man dann bald. Wenn man so viel üben muss und die Noten kennt, dann braucht man nur noch die Noten zu spielen, die da stehen«, sagte Alida erklärend.
»Oh, dann hast du's ja gut, dass du so viel üben darfst.« Vinzi schaute bei diesen Worten so verlangend nach dem Klavier hin, dass Alida plötzlich der gewünschte Finderlohn einfiel.
»So will ich dir nun das Stück spielen«, sagte sie, »mach nur die Türe zu und komm hierher, so kannst du's recht hören.« Vinzi gehorchte und stellte sich erwartungsvoll hinter das Klavierstühlchen.
Mit einem Eifer wie kaum je zuvor begann jetzt Alida, ihr Frühlingslied zu spielen und fuhr ohne Stocken und Wiederholen bis zum Ende fort, was noch nie geschehen war. Dass jemand ihr so gespannt zuhörte, spornte sie zu einer ungewöhnlichen Leistung an. Vinzi starrte auf die spielenden Finger wie auf ein Wunder. Im Spiegel, der über dem Klavier hing, konnte Alida sehen, mit welcher regungslosen Spannung er ihrem Spiel folgte. Das gefiel ihr. Und als sie mit ihrem Spiel zu Ende war, fing sie gleich noch einmal von vorn an. Aber mittendrin musste ihr ein neuer Gedanke aufgestiegen sein. Sie hielt plötzlich inne, drehte sich auf ihrem Stuhl herum und fragte: »Wolltest du etwa auch gern Klavier lernen?« Vinzis Augen flammten hell auf, aber nur einen Augenblick. Im nächsten schaute er auf den Boden und sagte traurig: »Das kann ich ja nie.« »Doch, das kannst du ganz gut«, erwiderte Alida mit Überzeugung. »Ich kann es dich lehren. Dann kommst du jeden Tag um 2 Uhr, wie heute, zu mir. Dann ist Fräulein Landrat mit Hugo auf dem Spaziergang und ich muss üben bis um 3 Uhr oder noch länger manchmal, bis sie zurückkommen. So sind wir immer ganz allein und ich lehre dich alles und dann spielen wir miteinander.« Wie Vinzi die Sache so klar geordnet vor sich sah, kam es ihm auf einmal vor, sie könnte wirklich möglich sein. Und mit ganz erstaunter Stimme sagte er: »Ich wollte ja gar nichts lieber tun, wenn es nur sein kann.« »Nun ist alles ganz bestimmt ausgemacht«, sagte Alida befriedigt. »Morgen kommst du oder willst du etwa heute schon anfangen?« So gern Vinzi auch gewollt hätte, das durfte er doch nicht tun. Er war ja schon so lange fortgeblieben und hatte Steffeli allein gelassen. Aber morgen zu kommen, das wollte er ja so gern versprechen. So ganz konnte er sein Glück immer noch nicht glauben. Aber Alida war ihrer Sache so sicher, dass das Gefühl auch ein wenig auf ihn überging und er nun in ungewohnter Erregung davonrannte. Was wohl Steffeli zu seinem Vorhaben sagen werde? Das war nun sein Hauptgedanke, wie er dahin lief. Jetzt war er auf der Weide angelangt, alles war in bester Ordnung. Ruhig lagen die Kühe auf denselben Stellen wie vorher, das Schwärzeli wanderte hin und her, aber ohne Aufregung. Dort unter dem Baum saß Steffeli und sang ein Lied. Er lief hin. »Du kommst aber einmal lang nicht«, sagte Steffeli, das sein Singen eingestellt hatte. »Was hat sie gesagt?« Vinzi setzte sich neben Steffeli auf den Boden und fing an zu erzählen, was sich alles zugetragen und welch ein Glück Alida ihm in Aussicht gestellt hatte. Er habe aber nicht bestimmt zugesagt, er müsse ja erst wissen, was Steffeli dazu sage, weil es dann täglich eine Stunde allein sein müsste. Steffeli besann sich einen Augenblick. »Das kannst du gut tun, Vinzi«, sagte es lebhaft. »Das macht dir dann gewiss eine so große Freude wie sonst nichts, das weiß ich ganz gut.« »Oh ja, und auch, das weiß ich wohl«, sagte Vinzi mit leuchtenden Augen, »und Geld, um die Zeit muss man nicht denken, dass es mit den Kühen etwas gibt. Sie sind ja jetzt noch ganz ruhig.« »Da gibt es nichts«, versicherte Steffeli. »Solange du fort warst, haben sie gar nichts getan, als still liegen und in die Luft hinausgucken. Und das Schwärzeli ist spazieren gegangen. Und so ist es alle Tage am Nachmittag.« Nun hatten die Kinder noch so manches zu besprechen, denn in der Aussicht auf das bevorstehende große Ereignis fiel ihnen noch so vieles ein, das dann daraus hervorgehen könnte, dass sie mit ihrem Gespräch gar nicht zu Ende kamen. Sie konnten auch ganz ungestört sitzen bleiben, denn nun weideten die Kühe längst wieder in aller Ordnung und Ruhe, wie es sein musste. Jetzt ertönte da und dort der Ruf eines Hornes, überall derselbe Ton. Es war für die jungen Hirten ringsherum das Zeichen, dass die Zeit zum Melken gekommen und das Vieh heimzutreiben sei. Vinzi schoss in großer Überraschung vom Boden auf. So schnell war es noch gar nie Abend geworden, meinte er. Steffeli nahm den Sack auf den Arm und das Rütchen zur Hand und holte das spazierende Schwärzeli zur Stelle. Vinzi rief und pfiff seine Kühe zusammen, und nun wanderten die Kinder wohlgemut hinter ihrer kleinen Herde dem Stalle zu, wo der Vater stand und sie erwartete. An dem Tage, da die Kinder Vieh zu hüten hatten, war ihr Tagewerk zu Ende, wenn sie von der Weide heimkamen. Sobald der Vater aus dem Stalle kam, wurde das Abendessen eingenommen, und bald nachher, wenn die Mutter ihre Küchengeschäfte beendigt hatte, setzte sie sich zu den Kindern hin, um ihr Lied mit ihnen zu singen, dann hatten sie ihr Bettchen aufzusuchen. Das taten sie denn auch ganz gern, denn am Morgen ging es ja in aller Frühe wieder hinaus.